Notch erscheint, winkt mit dem Hut, tritt jetzt an das Mikrofon. Wir versuchen, seine Rede gleichzeitig ein wenig ins Deutsch zu übersetzen.
Ich spreche wieder zu euch, ungarische Brüder, mit warmer, inniger Liebe. Der revolutionäre Kampf, dessen ihr Helden wart, hat gesiegt.
Nagyon fontos megemlíteni még az intézetünkkel kapcsolatban, hogy nem csak kutatómunkát folytatunk, hanem dokumentációs intézetként is dolgozunk.
Heute können wir sagen, dass wir anfangen zu verstehen, was im Herbst 1956 in Ungarn ablief. Seit 1990 erforschen wir die vielen Unklarheiten um 1956 herum. Wir haben Zugang zu Geheimakten aus dieser Zeit und haben dazu Interviews geführt. Mit einfachen Leuten, mit Diplomaten, Politikern und führenden Intellektuellen. All das verändert das Bild über die Ereignisse im Herbst 1956 und auch über die Entwicklungen danach.
Paul Germuschka ist der stellvertretende Direktor des 56er Forschungsinstituts für Geschichte, das sich seit 16 Jahren ausschließlich mit dem ungarischen Aufstand von 1956 beschäftigt. Dieser galt bis zur politischen Wende 1990 offiziell als konterrevolutionärer faschistischer Putsch, über den nicht weiter gesprochen und schon gar nicht geforscht werden durfte. Und seither steht die Frage offen, was war dieser Aufstand eigentlich, der Budapest zwischen dem 23. Oktober und dem 4. November in einen Taumel von Verbrüderung, Hoffnung, Kampf und Niederlage versetzt hat. Eine lang vorbereitete Revolution, spontane Volkswut oder Freiheitskampf? Für András Biron, einen der führenden Vertreter des sozialistischen intellektuellen Clubs des Petöfi-Kreises, war es ein spontanes Ereignis. Er war als junger Journalist vor Ort gewesen, schloss sich dann den Aufständischen an und floh im Januar 1957 über Jugoslawien und Frankreich nach Mexiko.
Keiner von uns wusste am 22. Oktober, dass es einen Tag später zu einem Aufstand kommen würde. Sicher, die ganze Intelligenzia war aufgebracht. Man war wütend, dass der Reformer Imre Nagy abgesetzt worden war. Man stellte unbequeme Fragen. Die Studenten gingen auf die Straße und protestierten. Aber keiner ahnte auch nur, was am nächsten Tag dann tatsächlich passierte.
In jenen Tagen zwischen dem 23. Oktober und 4. November versammelten sich immer mehr Menschen auf den Straßen und forderten laut den Abzug der im Land stationierten sowjetischen Truppen. Ermutigt vom amerikanischen Radiosender Radio Free Europe, der ihnen leichtfertig zusicherte, wir werden kommen und euch helfen. Bis Ministerpräsident Imre Nagy am 31. Oktober in seiner berühmten Rede vor dem ungarischen Parlament den Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt ankündigte. Am 4. November kamen sie dann. Nicht etwa die Helfer aus dem Westen, sondern die sowjetischen Panzer. Die ersten russischen Panzer rückten an. Geht nach Hause, riefen ihnen die Menschen entgegen. Haut ab, wir tun euch doch gar nichts, antworteten die Soldaten aus den großen Tanks heraus. Lasst uns gefälligst auch in Ruhe. Ihr habt doch Familien, Kinder und Frauen, fahrt zu ihnen zurück. Da erhob ein russischer Offizier seinen Arm. Er verlangte eine Übersetzung und ein junges Mädchen stieg auf den Tank. Sie war groß, blond, gekleidet mit Hose und Pullover. Er sagt, man habe sie hierher geschickt, übersetzte sie, weil hier ein konterrevolutionärer faschistischer Aufstand drohe. Alles Gute und Pfiff. Und fast wie eine persönliche Entschuldigung zog sie ihre rote Parteikarte aus der Hosentasche und zeigte sie allen. Der Offizier, sichtlich beruhigt, ließ die Menge wissen, wir tun euch nichts, wir schießen nicht auf einfache Menschen. Woraufhin alle enthusiastisch applaudierten und die ungarische Nationalhymne anstimmten. Diese Klänge erhoben sich über die Stadt, bis dann doch die ersten Schüsse fielen. So beschreibt Ferenc Korinti die Situation in seinem Roman »Ein ungarischer Herbst«.
Az 1956-tal kezdődő magyarországi reformfolyamat Diese Proteste und Aufmärsche standen im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen und politischen Reformen, die in Ungarn vor 1956 eingeleitet worden waren. 1955 wollten Moskau treue Genossen sie wieder rückgängig machen und sie setzten Imre Nagy einfach ab. Darum hat der Aufstand in Ungarn auch eine andere Größenordnung als der 1953 in Berlin. Er war ein bewaffneter Aufstand gegen die Sowjetunion. Und er basierte auf ganz konkreten Reformprogrammen, die danach in der ungarischen Politik stillschweigend, aber trotzdem konsequent weiterverfolgt wurden.
Jene Reformen, von denen der ungarische Historiker István Nemeth spricht, wurden von dem 1896 geborenen Bauernsohn Imre Nagy eingeleitet. Er löste 1953 den gefürchteten ungarischen Stalinisten Matyas Rákosi ab, ließ rund 400.000 politische Gefangene frei und erlaubte den Bauern, aus den Kolchosen auszutreten. Politisch wollte er einen gemäßigten, demokratischen Marxismus durchsetzen. Das hieß, klein- und mittelständische Privatisierungen und basisdemokratische Strukturen zulassen und alle Interessensgruppen des Landes in möglichst viele Entscheidungen mit einbeziehen.
Einer der vielen Gefangenen, der dank dieser Rehabilitierungspolitik aus den Gefängnissen entlassen wurde, war János Kádár. Er schloss sich Imre Nagy sofort an, stieg sehr schnell zu seinem Stellvertreter auf und hielt auch 1955 während der schweren politischen Krisen zu ihm. Doch als dann im Oktober 1956 der Aufstand ausbrach und Imre Nagy mit Moskau über einen Sonderstatus Ungarns verhandelte, schlug Kádár hinter dessen Rücken plötzlich eine ganz andere Richtung ein. Er kooperierte von da an mit Moskau. Die Sowjetarmee marschierte am 4. November in Budapest ein. Und als sie dann Herr der Lage war, wurde János Kádár neuer Parteichef der KPU, der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei. Und später auch Ministerpräsident. Als solcher ließ er Imre Nagy festnehmen und im Juni 1958 hinrichten.
Was hat Kádár veranlasst, sich plötzlich gegen Imre Nagy zu stellen? War er für oder gegen den Reformkurs? Jahrzehntelang galt er als treuer Vasall Moskaus. Doch heute weiß man aufgrund ehemals geheimer Unterlagen, dass er schon kurze Zeit nach der Hinrichtung von Imre Nagy dessen Reformkurs wieder aufnahm bis 1988, hinter einem anscheinend Moskau-treuen Kurs zielstrebig die politische und wirtschaftliche Anbindung Ungarns an den Westen vorbereitete. Der EU-Parlamentarier und österreichische Kaisersohn, der heute 94-jährige Otto von Habsburg, erinnert sich, wie er bei einem Gespräch mit dem sozialistischen Parteivorsitzenden László Kovács erstaunt feststellte, dass sich hinter den Kulissen der ungarischen Politik schon lange einiges anbahnte.
Da habe ich dem Kovács gesagt, was mich so angenehm berührt, ist, dass der Acquis communautaire so gut schon vorbereitet ist. Worauf er mir gesagt hat, ach, wissen Sie, das weiß ich, das war ein Beschluss, den wir im Zentralkomitee im Jahr 1982 genommen haben, wo wir beschlossen haben, dass wir alle Gesetzesvorbereitungen und alle Dekretvorbereitungen zuerst geprüft haben auf ihre Akzeptanz nach unserer europäischen Gesetzgebung. Und das hat er so als selbstverständlich erzählt. Und wissen Sie, das hat mich doch sehr beeindruckt. Also ein rein kommunistisches Zentralkomitee hatte beschlossen, schon den Beitritt Ungarns zur Europäischen Union vorzubereiten. Denn wenn ich mir vorstelle, wenn er in irgendeinem anderen Land das Gleiche gewesen wäre, es wäre überall herausgekommen. In Ungarn haben die Beamten geschwiegen, haben die Politiker geschwiegen, die Russen haben keine Ahnung davon gehabt.
Ungarn wurde zu einem wichtigen Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland. Das Handelsvolumen der beiden Länder stieg ab 1964 jährlich um 10%. Mitte der 60er wurden deutsche Handelsvertretungen eröffnet. In Rumänien, Bulgarien und in Ungarn. Die Entspannungspolitik setzte ein, was 1973 endlich zur offiziellen Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ungarn führte. Janosch Kada konnte dies nun nutzen, um seinen neuen Wirtschaftsmechanismus endgültig durchzusetzen. Private Immobilien konnten nun generell wieder erstanden werden, Ladenbesitzer und Handwerker durften wieder auf eigene Rechnung arbeiten. Der sogenannte Gulasch-Kommunismus nahm seinen Anfang. Eine Mischung aus sozialer Markt- und staatlicher Planwirtschaft. Aber was spielte sich hinter den Kulissen ab? Diese Prozesse waren ja keineswegs einfach, erzählt István Németh, der zusammen mit István Horváth, dem ehemaligen Botschafter der Kadar-Regierung, das Buch »Die Sonne ging in Ungarn auf« herausgegeben hat.
1979 kam eine Delegation des Wirtschaftsministeriums der Bundesrepublik nach Budapest. Geleitet wurde sie von Otto Schlecht, dem Präsidenten der Deutsch-Ungarischen Wirtschaftskommission. Ungewöhnlich war dabei, dass sie von János Kadar, dem Generalsekretär der Sozialistischen Partei Ungarns, höchstpersönlich empfangen wurden. Kaum waren sie in sein Arbeitszimmer eingetreten, kam er ihnen entgegen und sagte nach den einleitenden Höflichkeitsformeln: »Wir sind Ungarn und Europäer. Deshalb schauen wir mit einem Auge stets in Richtung Westen. Sie sollten aber wissen, dass wir auch ein anderes Auge haben, und das muss immer auf Moskau gerichtet sein.« Die deutsche Delegation verstand die dahinterstehende Botschaft.
Gleichzeitig zog Kadar noch viele andere Fäden, etwa zu Franz Josef Strauß, der für die ungarische Annäherungspolitik eintrat und erste Wirtschaftskontakte aufbaute. Als Kadar dann 1981 seine Unterhändler vorschickte, um nun auf Regierungsebene zu signalisieren, dass er an einer Annäherung an die EG interessiert ist, wurde es einigen westeuropäischen Politikern doch etwas unheimlich. Sie fragten sich, ob all das nicht, wie 1956, bedrohliche Ausmaße annehmen könnte.
Zum Beispiel, als Ungarn 1981 die Unterstützung der SPD-Regierung unter Helmut Schmidt suchte, um eine Annäherung an die EG, die damalige Europäische Gemeinschaft, vorzubereiten. Bundeskanzler Schmidt hat nicht so reagiert, wie die ungarische Führung es wollte. Er ist nicht darauf eingegangen. Er befürchtete, dass sich dadurch die Beziehungen zwischen Westdeutschland und der DDR verschlechtern. Und er fürchtete sich vor den sowjetischen Reaktionen. Kadar kam also erfolglos nach Hause zurück. Er war sehr wütend und hat die ganze Abteilung für außenpolitische Angelegenheiten gefeuert.
Das ungarische Auge blieb derweil bis in die letzten Tage der endgültigen Wende fest auf Moskau gerichtet. Darum war es auch erst Gorbatschows Perestroika, die Ungarn den letzten Schritt zur Öffnung nach Westen hin ermöglichte. Im März 1989, 4 Monate vor dem Tod von János Kadar, fuhr der letzte kommunistische Ministerpräsident Ungarns, Miklós Németh, nach Moskau, um sich von Gorbatschow persönlich versichern zu lassen, dass Russland nicht noch einmal eingreift.
In Március wegen
Ich hatte damals Gorbatschow schon ganz offen gefragt, was denn passieren würde, wenn es in Ungarn freie Wahlen gäbe und die Arbeiterpartei diese verlieren würde. Da hat er mit der flachen Hand auf die Lehne des Sessels geschlagen und mir versichert, dass, solange er auf diesem Sessel sitze, es kein zweites 56 geben wird. Das war ein ganz wichtiger Augenblick. Denn im Sommer, als wir die 120.000 DDR-Flüchtlinge an der ungarisch-österreichischen Grenze sitzen hatten, sind wir davon ausgegangen, dass die UdSSR nicht eingreifen wird. Darum habe ich weder Gorbatschow noch Rischkow über die dann mit Helmut Kohl für den 10. September abgesprochene Grenzöffnung informiert.
1956, wenn ich hier in diesem Sessel bin, wird es nicht wiederholen.
Rätselhaft bleibt jedoch die Figur von János Kadar. Der Mann, der sich 1953 dem marxistisch geprägten Reformkommunismus angeschlossen hatte, seinen Befreier dann hinrichten ließ, um schließlich unter sowjetisch-bolschewistischem Deckmantel dessen Wirtschafts- und Demokratisierungskonzept wieder aufzugreifen, womit er das gesamte kommunistische System zersetzte und Ungarn in das westliche Wirtschaftssystem integrierte. Wer war dieser János Kadar eigentlich? Ein skrupelloser Taktiker oder, wie heute so viele meinen, ein grausamer, aber genialer Politiker, der letztendlich die Rückführung Ungarns nach Europa ermöglichte? So wie es die Menschen 1956 gefordert hatten.